Hallo ihr, bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, dieses Jahr gehe ich mit Verbrechen von nebenan auf Ohrenzeugentour und wir sehen uns endlich wieder live auf der Bühne. Und es ist so krass, wie sehr ihr euch auf diese Termine freut. Innerhalb der ersten Woche waren fast alle Shows nahezu oder sogar komplett ausverkauft. Das heißt, für die Termine, für die es aktuell noch Tickets gibt, wie zum Beispiel für Berlin oder Wien, werden die Karten auch langsam knapp. Und weil das fürs Erste meine einzigen Live-Termine bleiben werden, solltet ihr für die freien Städte nicht mehr allzu lange warten, so als kleiner Tipp. Obwohl die Shows erst im Herbst starten, sieht es nämlich danach aus, als ob die ganze Tour ausverkauft sein wird und es freut mich natürlich mega, dass ihr mich so unterstützt, euch Karten kauft, den Abend frei haltet und teilweise hunderte Kilometer weit fahrt, um mich live zu sehen. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Danke, danke, danke. Die letzten Tickets für meine Ohrenzeugentour bekommt ihr auf printyourticket.de bei Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge 130. Und hallo Daniel.
Ja, hallo. Hallo Philipp.
Der ein oder andere könnte denken, ah, die Stimme, die kenne ich irgendwoher, denn ich habe mir für die erste Folge nach der Sommerpause einen Gast eingeladen. Jetzt kommt so ein bisschen der rote Teppich, den ich dir ausrolle, Daniel, merkst du so, ne? den wollte ich schon sehr lange bei Verbrechen von nebenan haben, denn du bist einer meiner Lieblingspodcaster. Für diejenigen, die gar nicht wissen, wer du bist, was du machst, dein Name ist Daniel Messner, du bist Historiker und machst zusammen mit deinem Kollegen Richard Hemmer seit mittlerweile 9 Jahren, stimmt es? Seit 9 Jahren macht ihr den wunderbaren Podcast Geschichten aus der Geschichte. Und das war einer der ersten Podcasts, die ich überhaupt jemals gehört habe. 9 Jahre. Ich glaube, da wart ihr mit die ersten, die überhaupt gepodcastet haben, ne? Im deutschsprachigen Raum.
Na, nicht die ersten, aber ich sag mal so, wir sind wahrscheinlich mit am konstantesten jetzt dabei. Also es gab schon so eine Podcasting-Community, wo wir auch dabei waren und die gab es schon seit ein paar Jahren. Aber ich würde mal schon sagen, wir haben halt jetzt seit 447 Wochen keine Pause mehr gemacht.
Das ist wild.
Ja.
Und für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was ihr macht, in Geschichten aus der Geschichte, eigentlich der Name sagt es ja schon, erzählt ihr euch jede Woche abwechselnd eine Geschichte aus der Geschichte, also aus der Historie.
Genau, und zwar so, dass der eine nicht weiß, was der andere ihm erzählt. Also einer bereitet immer eine Geschichte für den anderen vor. Und das kann im Grunde wirklich alles sein. Also wir haben von der Antike bis in die Gegenwart, von Wissenschaftsgeschichte über Militärgeschichte im Grunde alles irgendwie schon mal abgedeckt. Und wir versuchen halt immer so die Themen zu nehmen, die uns selber interessieren und versuchen die dann ja mit dieser Begeisterung auch dem anderen dann zu vermitteln. Und das klappt immer ganz gut.
Das finde ich wirklich das Schöne bei euch im Podcast. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Geschichtsleistungskurs gehabt in der Schule, aber man hört Sachen, von denen man vorher noch nie gehört hat und dann findet man es irgendwie doch so spannend, dass man dranbleibt. Also das ist was ganz Tolles.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, weil wir, das ist das schönste Kompliment auch, das wir bekommen, wenn Leute uns sagen, ah, ich habe mich eigentlich in der Schule nie für Geschichte interessiert, aber ich verstehe jetzt überhaupt erst, warum Geschichte so spannend sein kann und warum es auch wichtig ist, sich mit Geschichte zu beschäftigen.
Weil man eben viel von damals auf das heute irgendwie übertragen kann und sich vieles erklärt so ein bisschen daraus.
Ja, das ist vielleicht die richtige Formulierung. Wir können daraus sehen oder wir können lernen, wie die Welt zu der geworden ist, in der wir heute leben. Und weil alles, was wir heute haben, alle Entwicklungen, die sind irgendwie entstanden. Also wir haben zwar oft das Gefühl, wenn wir so aufwachsen in dieser Gesellschaft, dass die Sachen, die wir so sehen, dass die schon immer so da waren, aber das ist eigentlich bei nichts der Fall. Also alles ist irgendwie entstanden und hat sich entwickelt.
Und manchmal redet ihr dabei auch über wahre Kriminalfälle, weil tatsächlich der Fall, über den wir beiden heute sprechen, von dem habe ich das allererste Mal in eurem Podcast gehört. Ihr habt den ganz kurz erwähnt in Folge 348, ich habe es mir extra rausgeschrieben. Allerdings habt ihr ihn nicht größer behandelt, weil er wahrscheinlich für euren Podcast noch nicht lange genug her ist, vermute ich mal.
Genau, also der Fall ist ja 1977, so die Ecke, also zieht sich da noch länger, glaube ich, wenn wir noch drüber reden, aber also wir haben schon auch manchmal Fälle, die dort stattgefunden haben, aber im Normalfall versuche ich schon weiter zurückzugehen.
Ich habe mich deswegen für den Fall entschieden, weil er schon aus meiner Sicht wirklich historische Dimensionen hat. Der zieht sich ja auch über 20 Jahre, hat sehr große, weitreichende Konsequenzen für, vor allem für Österreich. Und deswegen konnte ich mir natürlich einfach keinen besseren Gast vorstellen als dich. Eine Inhaltswarnung brauchen wir, glaube ich, nicht an der Stelle. Die Frage ist, bist du bereit, Daniel?
Ja, lass uns gerne loslegen.
Sehr schön. Es ist der Morgen des 6. Januar 1977. In der norditalienischen Hafenstadt Chioggia an der Adria herrscht reger Betrieb. Viele der Einwohner der auf Holzpfählen errichteten Stadt, die so ein bisschen an ihren großen Nachbarn Venedig erinnert, sind bereits am Hafen. Sie leben von der Fischerei oder von der Seefahrt. Touristen sieht man hier eher selten. Eines der Schiffe, die an diesem Morgen in Chioggia ablegen, ist auch der Frachter Lucona. Das Schiff ist 75 Meter lang und wird von einer 12-köpfigen Crew gesteuert. Kapitän ist der Niederländer Jakob Puister. Erst letzte Nacht wurde das Schiff komplett beladen und am heutigen Morgen der Lukendeckel geschlossen. Nun soll es losgehen. Das Ziel: Hongkong. Die Ladung, eine Uranerzaufbereitungsanlage, adressiert an die North Pacific Trading Limited. Der Absender, die Zapata AG. Es ist eine ungewöhnliche Fahrt. Kapitän Puister wundert sich, dass die angebliche Aufbereitungsanlage so gar nicht nach Hochtechnologie aussieht. Außerdem findet er es seltsam, dass er seinem Auftraggeber täglich per Funk seine Position durchgeben soll. Aber Job ist eben Job. Neben Puister befindet sich seine Frau, ein Steuermann, ein Koch, vier Matrosen, drei Maschinisten und die Frau des ersten Maschinisten mit an Bord. Bei der Fahrt in Richtung Osten läuft von Anfang an einiges schief. Schon vier Tage nach dem Auslaufen wird die Lucona im ägyptischen Port Said gestoppt und an der Einfahrt in den Suezkanal gehindert. Die Reederei hat die Kanalgebühren nicht rechtzeitig bezahlt. Nach einigem Hin und Her darf die Lucona aber dann doch weiterfahren. Doch schon wenig später passiert wieder etwas Seltsames. Nachdem die Lucona das Rote Meer passiert hat, bekommt Kapitän Puister per Funk die Anweisung, über Djibouti zu fahren. Ein Umweg, der die Crew einen ganzen Tag kostet. Am 23. Januar 1977, also nach zweieinhalb Wochen Fahrt, hält die Lucona gerade Kurs auf die Insel Minicoy im Indischen Ozean, die zwischen den Malediven und Indien liegt. Die Sonne strahlt bei 38 Grad vom Himmel, es ist windstill und der Ozean glitzert hier an seinen tiefsten Stellen in einem tiefen Blau. Bis auf den Steuermann Jakobus van Beckum und die Frau des Kapitäns sind alle Crewmitglieder unter Deck. Es ist 16 Uhr, als plötzlich ein Ruck durch das Schiff geht. Frau Puister, die sich gerade im Steuerraum befindet, schwankt kurz nach vorne und auch Steuermann von Beckum im Kartenraum spürt, dass das Schiff an Tempo verliert. Einige Besatzungsmitglieder hören sogar einen Knall. Irgendetwas stimmt nicht. Als Jakobus van Beckum aus dem Kartenraum schaut, um zu erkennen, was los ist, erschrickt er. Der gesamte Bug des Schiffes fehlt. Er kann der vorderen Schiffshälfte nur noch beim Untergehen zuschauen. Jetzt neigt sich auch das Heck. Überall läuft Wasser in das Schiff. An Bord bricht Panik aus. Einige Crewmitglieder und Kapitän Jakob Puister versuchen noch, sich irgendwo festzuhalten, doch sie haben keine Chance. Innerhalb von zwei Minuten versinkt die Lucona im 4000 Meter tiefen Ozean. Nicht alle haben es rechtzeitig vom Schiff geschafft. Zum Glück können sie sich auf ein kleines Rettungsboot retten, das nicht mit in die Tiefe gerissen wurde. Stundenlang müssen sie jetzt auf diesem kleinen Boot in der riesigen Weite des Ozeans ausharren, während die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt. Erst nach 10 Stunden wird die Crew durch einen Zufall von einem vorbeifahrenden türkischen Tankschiff entdeckt und gerettet. Nur die Hälfte der Lucona-Mannschaft hat es geschafft. Der erste Maschinist Kaspar Boberli, seine Frau Beatrix van der Hoeven und die Matrosen Carlos Medina, Vito Marcos Fortes, Andrew Davis und Sylvester Roberts sind mit dem Schiff in die Tiefe des Meeres gerissen worden. Sie hatten keine Chance.
Also 6 von den 12 sind also gestorben.
Hm.
Aber es stellt sich dann natürlich raus, dass dieses tragische Unglück kein Zufall war.
Ja, weil man fragt sich natürlich bei so einem Schiff, das war zu dem Zeitpunkt so 11 Jahre alt, was für ein Schiff nicht so wahnsinnig alt ist und es ist erst ein Jahr vorher nochmal general überholt worden und dann ist es ja so wahnsinnig schnell untergegangen innerhalb von 2 Minuten. Das wirft schon Fragen auf und um diese Fragen zu beantworten, reisen wir jetzt gemeinsam mehr als 7000 Kilometer weg vom Unglücksort und zwar nach Wien, eine Stadt, die du auch ganz gut kennst. Da hast du, glaube ich, studiert, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, studiert, einige Jahre gelebt, also na doch, ein Jahrzehnt gelebt und den Richard kennengelernt.
Siehst du, also eine Stadt, die eigentlich eine ganz wichtige Rolle in eurem Podcast spielt, weil sonst gäbe es den Podcast gar nicht. Denn man muss schon sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, der Untergang der Lukona hat mit Torten, mit Partys, mit Kampfflugzeugen, mit Betrug und mit Korruption zu tun. Und er wird in Österreich die größte politische Krise der Nachkriegszeit auslösen. Und im Zentrum von allem steht eigentlich ein Mann und dieser Mann heißt Udo Proksch. Und da du ja Historiker bist und Teilzeit- oder Ex-Wiener, wird dir der Name wahrscheinlich irgendwie was sagen.
Absolut. Also Udo Proksch sagt mir nicht nur als Historiker was. Das war eine der schillerndsten Figuren in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Und wie wir noch sehen werden, zieht sich sein Fall ja mehrere Jahrzehnte hin bis zu seinem Tod und darüber hinaus. Also ich bin 2003 zum Studieren nach Wien gekommen und da war der Name Proksch medial noch immer ein Thema. Und er war ja auch unabhängig von diesem Verbrechen eine schillernde und unstete Persönlichkeit, der ja gleich mehrere Karrieren gemacht hat.
Genau, darüber sprechen wir jetzt. Aber ich finde es ganz interessant, vielleicht können wir da am Ende nochmal drauf eingehen. Ich habe das Gefühl, in Österreich gibt es so eine gewisse Faszination für halbseidene Menschen. Also Leute, die durchaus so einen verbrecherischen Anstrich haben. So Jack Unterweger hatte ich auch schon mal eine Folge zugemacht. Ich glaube, sowas kann eigentlich nur in Österreich passieren, dass so Leute mit einem seltsamen Ruf so beliebt irgendwie sind.
Naja, und vor allem die dann so, das werden wir auch gleich noch sehen, die dann auch so in der Elite auch so hofiert werden. Mhm. Also nicht nur auch medial in der Politik, also sie einfach auch so eine Rolle spielen gesellschaftlich.
Ja, wir können ja mal ein bisschen auf das Leben von Udo Proksch eingehen. Der wird als Udo Rudolf Proksch am 29. Mai 1934 in Rostock als Sohn überzeugter Nationalsozialisten geboren. Bereits als Junge wird er von seinen Eltern auf eine der Nazi-Elite-Schulen, die sogenannten Nationalpolitische Erziehungsanstalt, geschickt. Das ist halt ja eine Schule, wo wirklich der Führungsnachwuchs herangezogen werden soll. Also nicht die einfachen Soldaten, sondern die späteren Offiziere. Nach Kriegsende und seinem Schulabschluss macht Proksch in Österreich eine landwirtschaftliche Ausbildung und arbeitet fortan als Schweinehirte. Und das ist ein Beruf, den er gar nicht so besonders lange ausübt, aber von dem er sein gesamtes Leben sehr gerne erzählen wird, weil das so ein bisschen zu seiner Story passt. Also er ist der arme Schweinehirte, der es bis ganz nach oben geschafft hat. 1957, also mit Anfang 20, zieht es ihn in die Welt der Mode. Noch während seines Studiums der angewandten Kunst in Wien beginnt er unter dem Künstlernamen Serge Kirchhofer Brillen für bekannte Firmen wie Carrera oder Porsche Design zu entwerfen. Übrigens finde ich Serge Kirchhofer auch einen großartigen Künstlernamen, oder? Das klingt doch schon richtig nach was. Allerdings muss man sagen, so dieses Brillendesign, damit hält er sich nicht ewig auf. Proksch nutzt eigentlich jede Gelegenheit, um irgendwo Geld zu machen. Er handelt mit Plastik, mit Mikroelektronik und auch mit Waffentechnologie. Durch seine Geschäfte knüpft er zahlreiche Kontakte. Einer von ihnen, Hans-Peter Daimler, also noch so ein renommierter Name, Kaufmann und ein entfernter Nachfahre von Gottlieb Daimler. Den Namen, den merken wir uns schon mal, der wird später noch wichtig werden. Udo Proksch ist aber nicht nur beruflich, sondern auch privat ziemlich umtriebig und führt ein ausschweifendes Leben. Über die Jahre baut er sich Kontakte in die feinsten Kreise auf. Als er noch keine 30 ist, heiratet er die Schauspielerin Erika Pluha, damals der neue Star am Wiener Burgtheater. Und ich glaube, das muss man für Deutsche so ein bisschen erklären. Das Wiener Burgtheater ist, glaube ich, einfach das kulturelle Ding, ne? Also wenn du es da geschafft hast in Wien, dann bist du wer.
Absolut. Und nicht nur in Wien. Also das Wiener Burgtheater ist wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum eines der wichtigsten Theater überhaupt. Hm.
Also das ist, glaube ich, so ein bisschen seine Eintrittskarte in die Hochkultur, wobei die Ehe auch nicht so ganz lange hält. 1967 lassen sich die beiden scheiden und Proksch heiratet direkt die nächste Frau mit bekanntem Namen, Daphne Wagner, Urenkelin des Komponisten Richard Wagner. Besonders treu ist Proksch seinen Ehefrauen trotz gemeinsamer Kinder nicht. Dafür feiert er zu gerne und genießt es dabei, mit Prominenten wie dem österreichischen Starrennfahrer Niki Lauda unterwegs zu sein. Die Zeit beschreibt Udo Proksch mal als einen begnadeten Verführungskünstler, in dessen Netzwerk sich jedermann mit Rang und Namen verfing. Und das insbesondere ab 1972. In diesem Jahr wird Proksch Prokurist bei der Wiener Zuckerbäckerei Demel und übernimmt gleichzeitig auch 10% der Anteile an der Konditorei. Demel hat schon die Kaiser der österreichisch-ungarischen Monarchie beliefert und ist wohl heute auch noch die bekannteste Konditorei Wiens. Und jetzt komme ich wieder auf dich als den Ex-Wiener zurück. Demel ist schon so ein Ding in Wien, oder?
Also klar, Demel ist als K&K Hofzuckerbäcker natürlich, hat es eine lange Tradition und liegt ja auch sehr zentral direkt bei der Hofburg, also wenn du mal in Wien bist. Mhm. Und ist übrigens auch direkt hinter dem Loshaus. Also über Adolf Loos, falls du noch keine Folge gemacht hast, wäre vielleicht auch ein Themenhinweis.
Ist notiert hiermit, sehr gut.
Aber ich würde widersprechen, dass es die bekannteste Konditorei Wiens ist. Mhm. Also es hat schon ein gutes Stück an Glanz eingebüßt, ist in den 90er Jahren auch mal in Konkurs gegangen, verkauft worden, gehört mittlerweile einem großen Catering-Unternehmen. Interessant bei Demel ist vielleicht noch, dass sie sich einen jahrzehntelangen Rechtsstreit mit dem Hotel Sacher geliefert haben zu den Namensrechten der Sacher-Torte.
Wer die erfunden hat und wer die vermarkten darf.
Wer den Namen verwenden darf, genau. Ob sie die Original-Sachertorte auch verkaufen dürfen. Und Demel hat das Rezept der Sachertorte aber übrigens auch 2020 nochmal geändert, weil, weiß nicht, ob du die Sachertorte kennst. Hm. Die hat er in der Mitte auch nochmal so einen Marmeladen.
Aprikose, ne?
Genau. Und ja. Den gab es bei Demel anfangs nicht. Den gibt es erst seit 2020 auch in der Mitte.
Ach, das ist ja interessant. Du hast gerade schon angedeutet, dass die Geschichte von Demel jetzt nicht unbedingt immer steil nach oben gezeigt hat in den letzten Jahren. Aber damals, glaube ich, ist es schon noch was Großes oder zumindest was Größeres, als es heute ist.
Absolut. Und es ist ja auch, also auch in der Lage, also direkt bei der Hofburg und so, auch so richtig zentral in der Stadt und auch so ein altes, ehrwürdiges Gebäude. Also das bringt schon viel Glanz mit.
Ja, ich glaube, dass das auch so ein bisschen Teil des Gedankens war, warum Udo Proksch das übernommen hat. Denn damit legt er so ein bisschen den Grundstein für seinen größten Wunsch. Er will endlich zu den ganz mächtigen Menschen im Land gehören. Und so nutzt er seine Connections und gründet ein Jahr nach der Demel-Übernahme den Club 45, einen exklusiven Männerclub für die politische und wirtschaftliche Elite in Österreich. Und wenn ich Elite sage, dann meine ich Elite. Also ist zum Beispiel Bruno Kreisky ein guter Freund von Proksch und damals österreichischer Bundeskanzler bei der Eröffnung des Clubs dabei. Also ja, einen viel höheren Gast kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, wenn du so einen Club eröffnest. Wer Mitglied sein will, muss einen Namen haben. Also wir beiden wären jetzt wahrscheinlich nicht direkt aufgenommen worden. Und man muss vor allem 300 Schilling Mitgliedsbeitrag im Monat zahlen. Also das sind so etwa 86 Euro umgerechnet. Das ist jetzt nicht das meiste, aber du kommst gar nicht erst rein, wenn du nicht irgendwie von irgendwem empfohlen wirst. Der Club trifft sich hinter verschlossenen Türen im zweiten Obergeschoss der Konditorei Demel am Wiener Kohlmarkt. Ja, und die Konditorei, wissen wir ja, gehört damals praktischerweise Udo Proksch. Mitte der 70er sind große Teile der Führung der sozialdemokratischen Partei SPÖ, die damals in Österreich mit absoluter Mehrheit regiert, Mitglieder im Club 45. Aber unter den Mitgliedern, in Hochzeiten sind das so um die 300, sind auch die Chefs einiger staatsnaher Firmen, wichtige Künstler, Richter, Journalisten oder der damalige Polizeipräsident. Das klingt schon sehr nach Vetternwirtschaft, oder?
Absolut. Und es ist, also ich finde diese Geschichte auch so unglaublich faszinierend, wie es ihm gelingt, in jungen Jahren so ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Also er hat in kürzester Zeit Kontakte zu den mächtigsten des Landes und nicht nur Kontakt, sondern ja gewinnt ja auch Einfluss. Mhm. Und das ist, finde ich, eine sehr faszinierende Geschichte an dieser Sache. Also dass diese, du sagst Vetternwirtschaft, es gibt in Österreich auch diesen Ausdruck Bubelpartie. Also dass sich einfach so einige Männer einfach Aufträge zuschanzen und solche Dinge einfach dann in Hinterzimmern entschieden werden. Und dass er nicht nur reinkommt in so einen Club, sondern dass er derjenige ist, der diesen Club gründet und mehr oder weniger ja das Ganze aufbaut, das ist schon sehr faszinierend.
Es gibt ein schönes Zitat, was ich gefunden habe aus der Taz, die beschreibt das Treiben dieses Herrenclubs mal folgendermaßen. Im Club 45 gaben sich die Mächtigen, Reichen und Schönen ein Stelldichein bei Sekt, Kaviar und Rotlicht. En passant verschoben sie Subventionsgelder, schlossen windige Geschäfte ab und wagten einen flotten Dreier. Der Spiegel hat es ein bisschen konkreter formuliert. Dort wurden Minister gemacht und gestürzt, Korruptionsaffären ausgeheckt, illegale internationale Waffengeschäfte eingefädelt. Über den Prunkräumen des Demel hing stets ein Ruch von Spionage. Also ja, es klingt so ein bisschen so, wie sich Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, Politik vorstellen, muss man sagen an der Stelle.
Ne? Ja, ja, das stimmt.
Aber auch das ist, glaube ich, wieder eine Sache, die wahrscheinlich in Österreich eher funktionieren würde, in Deutschland nicht, weil ich glaube, dass Österreicher korrupter sind als Deutscher, sondern weil Österreich ein viel kleineres Land ist, ne? Und die Chance, dass man sich untereinander kennt, ist dann einfach größer in diesem Politik- und Wirtschaftsbetrieb. Mit wilden Partys und einem Ort, Geschäfte abseits der Öffentlichkeit abzuschließen, liefert Proksch der Wiener High Society genau das, wonach sie schon lange gesucht hat. Und auch, glaube ich, das ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses von ihm, dass er erkennt, was Leute brauchen und ihnen dann auch genau das liefert. 1975 nutzt er seine Erfahrung aus der Werbebranche und organisiert für die SPÖ im Wahlkampf erstmals Testimonials, also Prominente, die Wahlwerbung für die Partei machen. Das ist damals was komplett Neues. Gerüchte, dass er diese Kampagne durch das Geld aus illegalem Waffenhandel finanziert hat, können nie bewiesen werden. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass Udo Proksch ein überzeugter Sozialdemokrat gewesen wäre. Im Gegenteil. Einmal sagt er über seine Freunde bei der SPÖ, jetzt kommen die Proleten ans Ruder und ich verschaffe ihnen, was sie nicht haben, ein Ambiente, in dem sie tanzen, fressen und saufen können, aber tanzen werden sie nach meiner Pfeife. Also er ist ein absoluter Opportunist und wenn die ÖVP, also die andere große Partei in Österreich, in der Zeit an der Macht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich die hofiert. So ist es jetzt aber die SPÖ. Und falls Tanzen, Fressen und Saufen nicht reicht, hat Udo Proksch auch noch so ein paar andere Methoden. Es gibt zum Beispiel hartnäckige Gerüchte, dass der Geschäftsmann im Hinterzimmer der Demel-Konditorei Kameras versteckt hat, die seine einflussreichen Kumpels beim Drogenkonsum oder bei den wilden Sexpartys mit Prostituierten filmen. Egal ob mit Schmeicheleien oder mit Erpressung, Udo Proksch bekommt meistens, was er will. Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr, sehr wilden Film irgendwie. Also vielleicht mal zur historischen Einordnung. Wie waren denn die politischen Verhältnisse in Österreich in den 70er Jahren?
Also die 70er Jahre werden politisch in Österreich vor allem von einem Mann geprägt. Und das ist der, der bei Geschichten aus der Geschichte immer das erste und das letzte Wort hat. Durch ein Zitat, wo er einen ORF-Journalisten ermahnt, Geschichte zu lernen. Und das ist Bruno Kreisky, ein Sozialdemokrat, der ab 1970 13 Jahre lang Kanzler ist. In Deutschland gibt es zu dem Zeitpunkt mit Willy Brandt ebenfalls einen sozialdemokratischen Kanzler. Nur muss der sich im Gegensatz zu Kreisky aber mit einer Koalition rumschlagen. Mhm. Also Kreisky regiert nämlich ab 1971 mit einer absoluten Mehrheit. Und als er die dann bei der Nationalratswahl 1983 verliert, dann zieht er sich auch zurück aus der Politik. Und ein Jahrzehnt lang absolut zu regieren, führt nicht nur dazu, dass die SPÖ ihre politischen Ideen umsetzen konnte. Also es heißt auch, dass Kreisky den modernen Sozialstaat nach Österreich gebracht hat dadurch. Da kommt dieser Spruch her, die Insel der Seligen. Mhm. Andererseits aber fördert es natürlich auch die Frontalwirtschaft. Also wenn du weißt, ich habe diese Posten zu vergeben, dann ist es natürlich auch so, dass die in der Zeit, weil sie eben keine Opposition hatten oder keine starke Opposition, dass sie eben dadurch auch ihre Geschäfte besser durchziehen konnten.
Ja, also einerseits muss man, glaube ich, sagen, dass die Zeit auch Österreich viele gute Sachen gebracht hat. Ne? Also wenn man sich jetzt so Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau anschaut, da ist Österreich ja weit vor Deutschland, aber halt noch aus dieser Zeit. Aber klar, große Macht bringt eben auch die Verführung mit sich, die dann für andere Sachen zu nutzen. Und das ist eben die Zeit, ich glaube, das ist ganz wichtig, das einzuschätzen, um diesen Fall zu verstehen, weil das sonst so unglaubwürdig klingt, dass die sich alle untereinander kennen und sich die Posten zuschieben. Aber es gab halt damals niemanden, der so richtig was dagegen gesagt hat. Und der Richter war vielleicht dann auch wieder der Kumpel vom Minister und so weiter. Und das ist natürlich eine Situation, wo der Udo Proksch reingeht und das weitlich einfach auch ausnutzt. Und Macht und Geld sind natürlich Sachen, die ihn antreiben, aber es gibt noch weitere Dinge, die ihn begeistern, nämlich Plastik und Waffen. Das ist ganz skurril, deswegen muss ich das kurz erzählen. Schon 1969 entwickelt Udo Proksch eine ganz besondere Geschäftsidee, den Verein der Senkrechtbegabten. Das ist ein neues Beerdigungskonzept, bei dem die Toten in einer Plastikröhre eingeschweißt und senkrecht beerdigt werden. Das Kalkül dahinter, die Plastikindustrie soll angekurbelt und Platzprobleme auf Friedhöfen gelöst werden. Also ist ja klar, wenn du die Leute senkrecht beerdigst, dann kannst du mehr Leute in die Erde bringen, als wenn du die liegend beerdigst. Aber irgendwie nachvollziehbar, die Idee setzt sich nicht so richtig durch. Und Proksch hat jetzt aber diese ganzen Plastiksärge, weil er gedacht hat, das wird jetzt der Knaller, diese Idee, und muss die loswerden und irgendwie zu Geld machen. Also fragt er dann seinen Spezi, den damaligen österreichischen Verteidigungsminister Freiherr Karl Lütgendorf, der natürlich auch Mitglied im Club 45 ist, ob man die Särge nicht irgendwie so als Ein-Mann-Unterstände für das österreichische Heer nutzen könnte. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist eine unglaubliche Idee. Wir können, glaube ich, froh sein, dass sich die Plastiksärge nicht durchgesetzt haben. Aber haben wir Zeit für einen kurzen Exkurs?
Sehr gerne. Dafür habe ich dich eingeladen.
Die Geschichte erinnert mich nämlich an den Klapp- oder Sparsarg, den Josef II. 1784 eingeführt hat. Hast du von dem schon mal gehört?
Sparsarg? Nein, das klingt ja großartig.
Das war ein wiederverwendbarer Sarg. Der hatte an der Unterseite so eine Klappe. Und die wurde dann geöffnet, die Leiche ist ins Grab gefallen und der Sarg wurde dann wieder weggetragen und konnte dann nochmal verwendet werden.
Auf die Idee muss man erstmal kommen, ja. Aber das ist ja nachhaltig im Gegensatz zu den Plastikröhren eigentlich.
Absolut, also genau. Und deshalb denke ich auch, es ist gut, dass wir den Plastiksarg dann nicht bekommen haben. Aber der Sparsarg hat sich auch nicht durchgesetzt. Die Maßnahme musste dann nach Protesten wieder zurückgenommen werden, weil dieser Sparsarg, da hatten alle denselben Sparsarg. Das heißt also auch jemand, der mächtiger, mehr Geld hatte, hatte dann denselben Sarg wie jemand, der ärmer war.
Ah, das war wahrscheinlich das eigentliche Problem, dass die Reichen nicht im gleichen Sarg liegen wollten wie die Armen, ne?
Vermutlich, genau, ja.
Ah, okay. Ja, also man merkt, der Proksch ist schon ein Typ mit wilden Ideen und er ist auch sehr militärverliebt, möchte ich mal sagen. Also auf einem Truppenübungsplatz in Tirol führt Udo Proksch zum Beispiel mehrere Mal Sprengübungen durch, einfach weil er es kann und mit der Anweisung des österreichischen Verteidigungsministeriums Proksch jede erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen. Also musst du dir mal vorstellen, da sagt der Verteidigungsminister, der Daniel, der möchte gerne ein bisschen sprengen, helft ihm doch mal dabei. Also das ist eigentlich aus heutiger Sicht auch komplett unglaublich. Außerdem darf der Unternehmer auch in einem Kampfflugzeug über Wien mitfliegen und selbst mal Panzer fahren. Doch beim Mal Panzerfahren bleibt es nicht. Von Verteidigungsminister Lütgendorf erhält Proksch zusätzlich ausgemusterte, aber teilweise noch komplett intakte Militärflugzeuge als Leihgaben. So, wir haben hier ein paar Jets, die kannst du mal behalten, brauchen wir gerade nicht. Durch diese Leihgaben wächst Proksch Arsenal zwischenzeitlich auf 8 Flieger, darunter 2 Düsentrainer und 2 Jagdbomber. Nutzen möchte er diese für seine neueste Idee, Civil und Militär. Abgekürzt CUM, also CAM. Weiß ich nicht, ob man das heute mit der Abkürzung noch machen würde. Proksch hat die Idee eines Sperrgebietes, in dem Männer mit echten Waffen gegeneinander kämpfen können. Er glaubt nämlich, dass Männer quasi per Geburt einen Tötungstrieb haben, den sie hier ausleben sollen. Also wie Paintball, bloß mit echten Waffen und mit echtem Sterben. Und auch das ist so ein Wahnsinn, dass da niemand gesagt hat, warte mal, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Also das zeigt ja schon, wie viel Beinfreiheit er sich so erkämpft hat, dass er überhaupt mit solchen Ideen hausieren gehen kann. Weil wenn ich dir das jetzt vorschlagen würde, dann würdest du wahrscheinlich irgendwie einen Arzt bestellen und sagen, Philipp, irgendwie ist da was nicht in Ordnung mit dir.
Ja.
Ne? Also ja, es ist ein Wahnsinn, was der alles für Ideen hat, aber er setzt es dann doch nicht um. Aus nachvollziehbaren Gründen wird es doch kein so großer Erfolg oder kommt gar nicht erst zur Umsetzung. Jetzt hat er aber diese ganzen Waffen und Flugzeuge und Panzer und alles über, die ja theoretisch eigentlich nur Leihgaben sind, aber er verkauft sie dann einfach weiter an ausländische Käufer. Und bei all der Waffenvernarrtheit verwundert es natürlich nicht, dass der Demel-Prokurist seine Wohnung nie ohne Pistole im Halfter verlässt und für Klatschmagazine das ein oder andere Mal im Camouflage-Outfit posiert. Also es ist schon eine sehr, sehr schillernde Figur.
Ja, Ja, und auch eine Figur, glaube ich, was man jetzt schon sehen kann, die auch so in die Extreme geht. Mhm. Also bei ihm gibt es auch, glaube ich, keine Normalität, sondern alles, was er angeht und was er macht, ist gleich auch so, geht auch gleich ins Extreme. Und daher wundert es mich auch, weil das, was du jetzt beschrieben hast, mhm. das ist ja auch was seine Umgebung auch mitbekommen hat. Also er hat ja diese Dinge nicht heimlich gemacht. Und ich frage mich so, wenn er dann in deinem Club im zweiten Obergeschoss vom Demel sitzt und mit den führenden Politikern redet, dass da niemand sagt, vielleicht sollten wir dem nicht mehr Macht geben.
Ja, das wäre eigentlich naheliegend. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine Mischung war, dass sie ihn auch so ein bisschen als hofnarr wahrgenommen haben. Weißt du, wie ich das meine? So ein amüsanter, spleeniger Typ und der sorgt ja für Spaß und Unterhaltung, aber so richtig ernst nehmen, das ist einer, mit dem man sich umgibt, weil er die guten Kontakte hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass eine Erklärung dafür wäre, weil wenn man den ernst genommen hätte, hätte man ja spätestens da sagen müssen, weißt du was, das lässt du mal besser sein.
Ja, stimmt. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, ja, dass man ihn so als als Werkzeug benutzt hat. Hm. Oder man hat gedacht, man benutzt ihn als Werkzeug.
Ja, und eigentlich ist es andersrum. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Wie ich ja eben schon erklärt habe, hat Udo Proksch beste Kontakte zur österreichischen Regierung. Und genau das wird bei seinem neuesten Plan eine entscheidende Rolle spielen. Er will das ganz große Geld machen, aber dafür braucht er Hilfe. Also wendet er sich an den eben schon erwähnten Hans-Peter Daimler, mit dem er schon mehrfach so krumme Geschäfte abgewickelt hat. Daimler ist das komplette Gegenteil zum Korpulenten und sich stets im Scheinwerferlicht sonnenden Proksch. Daimler ist von eher hagerer Statur und hält sich stets im Hintergrund. Auf den ersten Blick ein ganz seriöser Geschäftsmann. Zu zweit beginnen Proksch und Daimler mit der Planung ihres ganz großen Coups, der sich über Jahre hinzieht. Ein Betrug, der nie aufgedeckt werden kann, da er so gut geplant ist und keinerlei Beweismittel hinterlässt. Und so chartert Proksch 1976 den Frachter Lucona, ein großes Schiff, das 1966 auf der Büsumer Werft gebaut wurde. Mit diesem Schiff will Proksch eine Uranerzaufbereitungsanlage nach Hongkong schicken. Diese wertvolle Fracht lässt er bei der Wiener Bundesländerversicherung für 212 Millionen Schilling, heute etwa so 46 Millionen Euro, versichern. Aber die angebliche Uranerzaufbereitungsanlage existiert nur auf dem Papier. In Wirklichkeit ist in den Kisten nur wertloser, neu lackierter Metallschrott, also Reste von Flugzeugen und Panzern aus Proksch Privatsammlung. In 4 LKWs wird die angebliche Uranerzanlage von Österreich nach Chioggia gefahren, wo sie in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar 1977 in die Lucona verladen wird. In Wirklichkeit ist die Fracht der Lucona also gerade mal umgerechnet 200.000 Euro wert, aber für 46 Millionen versichert. Und auch einen Abnehmer für die so teuer versicherte Fracht gibt es in Wirklichkeit nicht. Der angebliche Empfänger, die North Pacific Trading Limited, gehört über einen Strohmann in Wirklichkeit Udo Proksch und Hans-Peter Daimler. Sie verkaufen ihre Fracht also an sich selbst. Vor Ort in Hongkong gibt es niemanden, der die vermeintliche Anlage in Empfang nehmen würde, denn sie soll dort niemals ankommen. Denn die Lucona wird im Hafen von Chioggia nicht nur mit Schrott, sondern auch mit mehreren Kilo Sprengstoff beladen. Jetzt ist Sprengstoff ja das eine, aber man muss das Ganze ja noch irgendwie zünden können. Hast du eine Idee, wie die beiden diese Sprengladung zünden wollen?
Ich würde vermuten, per Funk.
Mhm. Ja, also das Ding ist, man weiß es heute nicht zu 100%. Funk wäre damals theoretisch möglich gewesen, aber die Entfernung ist natürlich sehr groß. Also von Wien zu dem Punkt oder von Italien, wo dann das Schiff gesunken ist, das sind so 6000 Kilometer. Das wäre schon unsicher gewesen, ob das funktioniert. Was ich interessant fand, ist, dass Proksch und Daimler es ja so wichtig war, dass die Lucona an einer Stelle versinkt, die erstens möglichst weit weg und zweitens möglichst tief ist. Also auch das ist eigentlich nachvollziehbar, weil die Chance, dass das Wrack in 4000 Metern Tiefe gefunden wird, ist sehr, sehr gering. Und deshalb halte ich einen Säurezünder, das ist noch eine Möglichkeit, auch für unrealistisch, weil Säurezünder ist so, die Säure frisst sich dann irgendwann durch und dann kommt es zur Explosion, aber du kannst nicht genau kontrollieren, wann das ist. Und sie wollen ja gerne, dass die Lucona genau an dieser Stelle sinkt. Und deswegen glauben die meisten Experten heute, dass die Lukona mithilfe eines Zeitzünders gesprengt wurde. Das würde auch erklären, warum die Fahrt des Schiffs gleich zweimal künstlich verzögert wurde. Du erinnerst dich, also da wurde ja gesagt, hier, oh, wir haben vergessen, für den Suezkanal zu bezahlen, das dauert jetzt nochmal. Und da seid ihr, okay, dann fahrt nochmal einen Umweg. Also es klingt halt alles danach, als ob die Lukona zu einem bestimmten Zeitpunkt an genau diesem Punkt sein sollte. Und das ist eben zufälligerweise eine der tiefsten Stellen des Indischen Ozeans. Das österreichische Bundesheer verfügt damals über Zeitzünder, die bis zu 21 Tage laufen und mit einer Autobatterie betrieben werden. Also es spricht schon vieles dafür, dass die mit einem Zeitzünder gearbeitet haben.
Stellt sich noch die Frage, wo der Sprengstoff herkam.
Richtig, aber du kannst es dir wahrscheinlich denken, Kontakte. Ich habe ja schon erzählt, dass Udo Proksch über den damaligen österreichischen Verteidigungsminister Karl Lütgendorf immer wieder Zugang zu Waffen, Panzern und auch zu Sprengstoff bekommt, sozusagen als Freundschaftsdienst. Und außerdem lernt Proksch so einen Major des österreichischen Bundesheeres kennen, der ihm wenige Monate vor dem Untergang der Lukona etwa 100 Kilo Sprengstoff und Panzerminen organisiert. Im Gegenzug spendiert Proksch ihm einen Flug an die Adria. Und auch Minister Lütgendorf erhält eine kleine Aufmerksamkeit, nämlich gratis Aktien von Proksch Zapata AG. Also damals auch wieder eine Hand wäscht die andere. Und so versinkt die Lukona am 23. Januar 1977 um 16 Uhr Ortszeit nach einer Explosion an einer der tiefsten Stellen des Indischen Ozeans. 6 Menschen verlieren ihr Leben. Kaspar Bobali, Beatrix van der Hoeven, Carlos Medina, Vito Marcos Fortes, Andrew Davis und Sylvester Roberts. Also 6 Menschen, die gestorben sind, um eine Versicherung zu betrügen, um es an der Stelle mal ganz deutlich zu sagen.
Das Brutale an diesen Morden finde ich ja, dass sie diesen Versicherungsbetrug jahrelang planen und organisieren und die Opfer dabei nicht nur in Kauf nehmen, sondern ja mit einplanen. Weil im Grunde ist ja die Idee, dass die komplette Besatzung samt Schiff an dieser tiefen Stelle untergeht, damit eben für immer im Dunkeln bleibt, was da passiert. Und diese Kaltblütigkeit, das jahrelang so detailliert zu planen, das finde ich schon echt unglaublich. Und gleichzeitig aber bedenken Sie dann nicht mal, dass die Versicherung vielleicht skeptisch werden könnte, wenn so ein Schiff relativ neu und plötzlich untergeht. Also da sind Sie dann in Ihrer Planung plötzlich so dilettantisch.
Du hast recht, das ist eine seltsame Mischung. Einerseits planen Sie es so wahnsinnig detailliert, um genau das Schiff an der Stelle, an dem Ort zu haben. Und auch so kaltblütig, weil die haben ja eine Crew eingestellt in dem Wissen, dass diese Menschen sterben werden. Die haben den Job verschafft und haben gedacht so, ja okay, du hast jetzt eh nur noch einen Monat zu leben, so ungefähr. Und wie du es gerade schon angesprochen hast, das Ganze wäre wahrscheinlich anders ausgegangen, wenn wirklich alle Crewmitglieder gestorben wären, weil dann hätte man ja gar nicht gewusst, was mit dem Schiff passiert ist. Dann hätte es ja auch irgendwie leckgeschlagen sein können oder Piraten, wie auch immer. Es wäre irgendwann vom Radar verschwunden und keiner hätte gewusst, was ist mit dem Schiff passiert. Aber so ist es ja nicht. Also die Hälfte der Besatzung ist ertrunken und die andere Hälfte ist diesem Schicksal gerade so entkommen. Und statt jetzt zu sagen, oh, hat nicht ganz so geklappt, der Plan, wie wir uns das gedacht haben, wir halten jetzt mal die Füße still, machen Proksch und Daimler genau das Gegenteil. Schon kurz nach dem Untergang des Frachters fordert Proksch die Auszahlung der Versicherungssumme von der Wiener Bundesländerversicherung an. Doch die verweigert die Auszahlung. Der Grund, ein Seegericht in Rotterdam, das die Umstände des Seeunglücks untersucht hatte, kann keinen triftigen Grund für den Untergang feststellen. Weder habe es ein Unwetter gegeben, noch seien terroristische Aktivitäten in der Gegend vermeldet worden. Also das hätte ja auch sein können, dass irgendwelche Terroristen das Schiff gesprengt hätten, rein theoretisch. Auch das Auflaufen auf ein anderes Wrack hält das Gericht für unwahrscheinlich. Der Untergang erscheint der Versicherung sehr verdächtig. Deshalb werden in Rotterdam auch die überlebenden Crewmitglieder befragt und genau eben dieses Überleben der 6 Crewmitglieder wird jetzt zum Problem für die Planer dieser ganzen Geschichte. Allerdings muss man sagen, dass die teilweise ein bisschen widersprüchliche Angaben machen. Also keiner der 6 Crewmitglieder, die befragt werden, will den Knall einer Explosion gehört haben. Auch ansonsten liefern sie keine wirklichen Anhaltspunkte für eine mögliche Sprengung des Schiffs. Zwar erzählt die Frau von Kapitän Jakob Puister, sie sei zuerst leicht nach hinten und dann stark nach vorne gestoßen worden, also dass es eine Erschütterung gegeben hat. Steuermann Jakobus von Beckum, der sich neben ihr als einziger ebenfalls auf dem Deck befunden haben will, will von dieser Erschütterung aber nichts mitbekommen haben. Also selbst bei dieser Befragung ist es nicht ganz eindeutig, was da mit dem Schiff passiert ist. Während also die Ursache für den Untergang der Lukona offiziell immer noch unklar ist, kommt der Versicherung ein weiterer Verdacht. Ist es möglich, dass gar keine teure Uranerzaufbereitungsanlage an Bord war? Schließlich hat niemand die Anlage jemals zu Gesicht bekommen. Bis diese Fragen nicht geklärt sind, will die Versicherung keinen Cent bzw. keinen Groschen an Udo Proksch überweisen. Wobei man sagen muss, dass die Versicherung es Proksch zumindest bis zu diesem Zeitpunkt auch ziemlich leicht gemacht hat. Also im Ablegehafen in Italien wurden die Kisten zwar besichtigt, aber besichtigt im Sinne von, da hat jemand von außen drauf geguckt, da hat niemand sich die Mühe gemacht, die Kisten zu öffnen und hineinzuschauen. Und selbst wenn, also wenn wir jetzt in diese Kisten reinschauen würden, ich weiß nicht, wie es dir geht, wüsstest du, wie eine Uranerzaufbereitungsanlage aussieht?
Ich habe jetzt natürlich leicht reden, aber ich würde schon ehrlich gesagt, wenn ich die Person am Hafen wäre, die Uranerzaufbereitungsanlage kontrollieren soll, dann würde ich vielleicht schon mal bei jemandem anrufen und fragen, woran ich das erkenne oder wie die aussehen würde. Also wenn man jetzt der Letztverantwortliche dafür wäre, das zu kontrollieren, ich weiß nicht. Ich denke mal, man hätte vielleicht schon nochmal nachfragen können.
Das stimmt. Ich meine, das sind die Zeiten vor Google. Man konnte jetzt nicht einfach googeln, wie die aussieht. Aber du hast recht, man hätte natürlich jemanden anrufen können, fragen können, sag mal, wie sieht das eigentlich aus? Man hätte die Anlage aber auch ja schon vorher, als sie noch in Österreich gelagert wurde, besichtigen können. Hat die Versicherung aber nicht. Also es scheint, als habe sich Udo Proksch bewusst für die Bundesländerversicherung entschieden, die damals von der größten politischen Konkurrenz der SPÖ, der konservativen ÖVP, kontrolliert wird. Und man muss sagen, das ist jetzt eine Versicherung mit einem etwas zweifelhaften Ruf. Auch in den Jahren nach dem Lukona-Untergang wird diese Versicherung immer wieder von Skandalen erschüttert, wo es unter anderem darum geht, dass Prämien einfach so ausgezahlt wurden. Also man kann sagen, dass die nicht immer so ganz sauber gearbeitet hat. Und genau von eben dieser Versicherung will Udo Proksch jetzt seine 212 Millionen Schilling ausbezahlt bekommen. Weil sich die Bundesländerversicherung weigert, verklagt Proksch sie im Namen der Zapata AG vor dem Wiener Handelsgericht, doch ohne Erfolg. Erst 1983, also 6 Jahre nach dem Untergang der Lukona, entscheidet ein Berufungsgericht, dass die Versicherung die Summe zahlen muss. Aber das Urteil hat einen Haken, zumindest für Udo Proksch. Er soll mit Unterlagen wie Verträgen oder Lieferscheinen belegen, dass die Aufbereitungsanlage wirklich existiert hat. Solche Unterlagen hat Proksch natürlich nicht. Also behauptet er einfach, dabei handle es sich um Geschäftsgeheimnisse. Also ich habe die Unterlagen, aber ich kann sie euch nicht geben, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist. Außerdem wisse er gar nicht, wo die Uranerzanlage ursprünglich herstamme. Bei solchen hochsensiblen Deals sei das nicht unüblich. Aber die Bundesländerversicherung lässt nicht locker, was ich bei der Summe durchaus nachvollziehen kann. Um zu beweisen, dass es die angebliche Anlage niemals gab, engagiert die Versicherung einen Privatdetektiv, aber nicht irgendeinen. Dietmar Karl Guggenbichler ist nicht nur einer mit dem österreichischsten Nachnamen überhaupt, würde ich sagen. Also wenn man so einen klischee-österreichischen Nachnamen, würde ich auf Guggenbichler kommen. Aber er ist in der Szene auch mindestens genauso berühmt wie berüchtigt. Guggenbichler sieht genau so aus, wie man sich einen Privatdetektiv vorstellt. Hagere Gestalt, das dünner werdende Haar so streng nach hinten gekämmt und dann so einen ganz penibel geschnittenen Schnäuzer über den schmalen Lippen. Ich musste immer, wie hieß denn diese Serie? Inspektor Clouseau, diese Zeichentrickserie. So sieht er ein bisschen aus. Und der damals 41-Jährige ist dafür bekannt, dass er bei seinen Ermittlungen auch gerne mal die Grenzen von Vorschriften und Moral überschreitet. Viele Kollegen kreiden mir an, dass ich zu weit gehe. Ich werde von vielen gehasst, sagt er Jahrzehnte später. Sein Spitzname ist deshalb Dirty Dietmar.
Also man muss natürlich sagen, es klingt wie in einem schlechten Film.
Ist so, ja.
Diese Geschichte hat so viele skurrile Wendungen, dass das ja nur eine weitere davon ist, die für Proksch ja noch mehr Probleme aufmacht. Weil er hatte jetzt schon das Pech, dass die Bundesländerversicherung ÖVP nah ist.
Ja.
Und sie ihm irgendwie Probleme macht und jetzt auch noch den Guggenbichler engagiert.
Ja, der halt wirklich, ich werde mal ein Foto bei Instagram posten, der genauso sich aussieht, wie man sich einen Privatdetektiv vorstellt. Und die beiden haben auch so ein paar Gemeinsamkeiten. Also ebenso wie Proksch ist auch Guggenbichler ein großer Waffenfan. Seinen Kunden führt er gerne mal vor, wie gut er im Laufen, Fallen oder Liegen aus der Hüfte schießen kann, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt danach fragen. Dass Dirty Dietmar jedes Mittelrecht ist, um ein erfolgreiches Ergebnis abliefern zu können, ist der Bundesländerversicherung auch mehr als recht. Die Firma bietet dem Detektiv 700.000 Mark zahlbar bei Erfolg. Also versucht Guggenbichler in den nächsten Monaten in halb Europa Beweise gegen Proksch zu sammeln. Und zwar auf Dirty Dietmar Art. Auf einen Zeugen prügelt Guggenbichler auf der Jagd nach Lukona-Infos so lange ein, bis dieser sich übergeben muss. Die Begründung des Detektivs: Ich habe ja dreimal ganz normal gefragt, er hätte ja antworten können. Also eine interessante Haltung zu Moral und Gesetz, die dieser Detektiv da hat. Schon bald hat Detektiv Guggenbichler ein dickes Dossier über den Untergang der Lukona zusammengestellt. Das Ergebnis: Auf der Lukona war keine teure Aufbereitungsanlage geladen, sondern nur billiger Metallschrott. Und der Detektiv ist sich sicher, dass Udo Proksch und Hans-Peter Daimler die Lukona mithilfe von Sprengstoff versenkt haben, um die Versicherung zu betrügen. 1983 übergibt er sein Ermittlungsmaterial an die Salzburger Staatsanwaltschaft und erstattet persönlich Anzeige gegen Proksch und Daimler wegen Mordes und schweren Betrugs. Die Staatsanwaltschaft Salzburg sucht er aus, weil Guggenbichler glaubt, dass der Einfluss von Proksch in Wien zu groß ist, um wirklich gegen ihn zu ermitteln. Trotzdem wird die Bearbeitung von Salzburg nach Wien weitergegeben. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich ausmalen, wie diese Ermittlungen, und ich sage das mit lauten Anführungszeichen, Ermittlungen in Wien jetzt laufen.
Naja, Proksch aktiviert jetzt erstmal sein Netzwerk und versucht, die Ermittlungen im Sande verlaufen zu lassen.
Ja, also man kann sagen, dass sich diese Ermittlungen sich ganz lange ziehen bzw. gezogen werden. Denn anstatt einen unabhängigen Untersuchungsrichter einzusetzen, der die Ermittlungen selbst durchführen kann, muss jeder neue Ermittlungsschritt explizit durch den Oberstaatsanwalt genehmigt werden. Der Oberstaatsanwalt, der natürlich beste Verbindung zur SPÖ-Regierung hat. Und so wandern die Akten zum Fall Proksch-Lukona zwischen den Abteilungen hin und her und her und hin. Doch eine Anklage steht sehr lange nicht im Raum. Dafür ist die Suppe viel zu dünn, erklärt Justizminister Harald Ofner in einem Fernsehinterview. Infolge der schleppend laufenden Ermittlungen schreibt der Wiener Kurier damals: Wie es aussieht, wird von der Anzeige des Privatdetektivs Dietmar K. Guggenbichler wegen sechsfachen Mordverdachts und schweren Betruges etwa so viel übrig bleiben wie vom Zauber des Waldes in einer Schwammerlsuppe mit Fliegenpilzen. Wenig bis gar nichts. Also da wird auch in den Zeitungen mit sehr schönen Bildern gemalt. Doch auch wenn die Ermittlungen langsam vorangehen, sie gehen voran. Ein Jahr nach Guggenbichlers Anzeige ordnet der in der Tätigkeit eingeschränkte Untersuchungsrichter Hausdurchsuchungen bei Proksch und Daimler an. Stapel an Dokumenten werden beschlagnahmt. Und man muss sagen, damit haben die wahrscheinlich nicht gerechnet. Die haben wirklich gedacht, so nach einem Jahr, wo nichts passiert ist, das verläuft jetzt weiter im Sande. Aber dann kommt eben diese Durchsuchung. Es scheint gerade so, als würden die Ermittlungen nun endlich Fahrt aufnehmen, als sich plötzlich auch der österreichische Innenminister Karl Blecher in die Ermittlungen einmischt. Also sozusagen der oberste Polizist und Ermittler von Österreich. Per Fernschreiben weist er die Polizei höchstpersönlich an, alle Ermittlungen gegen Proksch unverzüglich einzustellen. Blecher ist, das kommt jetzt wenig überraschend, natürlich auch Mitglied im Club 45, also dem Mauschelverein von Udo Proksch. Allerdings ist der Protest der Polizei gegen diese Anweisung des Innenministers so laut, dass dieser seine Order noch am selben Tag zurückzieht, was natürlich hochgradig peinlich ist. Aber Blecher gibt nicht auf. Er setzt der ermittelten Kripo einen Staatspolizisten an die Seite, der ihn jederzeit über den aktuellen Ermittlungsstand informiert. Ob Innenminister Blecher diese Information dann auch an seinen Clubkumpel Udo Proksch weitergibt, kann nie geklärt werden. Fest steht aber, dass der Mann, gegen den hier gerade ermittelt wird, immer auf dem neuesten Stand der Ermittlungen ist. Außerdem lässt Karl Blecher nicht nur Privatdetektiv Dietmar Guggenbichler, sondern auch den Journalisten Hans Petter-Ebner, der gerade zu dem Fall recherchiert, überwachen. Beide werden später behaupten, dass Anschläge auf sie verübt wurden, die aber allesamt gescheitert sind. Also wirklich eine sehr wilde innenpolitische Situation.
Ja, und wirklich, man sieht an der Stelle ja, dass Proksch wirklich von höchster Instanz geschützt wird. Trotzdem glaube ich, also muss man zum einen mal sagen, dass ohne Guggenbichler und Petter-Ebner wahrscheinlich dieser Fall wirklich im Sande verlaufen wäre. Ja. Also es wäre wahrscheinlich nie rausgekommen, was wirklich passiert ist. Also es hätte tatsächlich funktioniert. Und andererseits denke ich, sieht man an dem Fall schon, dass der Rechtsstaat am Ende dann doch noch funktioniert hat.
Das ist jetzt eine sehr optimistische Interpretation, das stimmt. Aber wenn du dir vorstellst, dass der Innenminister persönlich in Ermittlungen eingreift, das ist ja schon etwas, ich könnte mich an nichts Vergleichbares in Deutschland in der letzten Zeit erinnern. Das ist schon krass.
Absolut. Und es hat ja dann auch Konsequenzen für den Blecher. Wobei man auch sagen muss, bis zuletzt, also auch in der Zeit, dass ich dann noch in Österreich war, war Blecher eine politische Persönlichkeit, die immer noch Präsenz hatte. Als politische Persönlichkeit.
Wahnsinn. Ja, man muss sagen, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, also der Privatdetektiv Guggenbichler und auch der Journalist Petter-Ebner, die haben beide eine wichtige Rolle bei der Aufklärung dieses Falles gespielt, weil sie sich eben nicht abschrecken lassen von diesen ganzen Sachen. Und Privatdetektiv Guggenbichler hat jetzt sogar von der Bundesländerversicherung einen zusätzlichen Auftrag bekommen, einen neuen Auftrag. Er soll den ehemaligen Wiener Bürgermeister Leopold Gratz, der ebenfalls Mitglied vom Club 45 und mittlerweile österreichischer Außenminister ist, beschatten. Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, es ist wie in einem Film. Und es geht so filmisch weiter, also wie in so einem Spionagefilm aus den 60ern. In einer Hotellobby beobachtet Detektiv Guggenbichler, wie Udo Proksch und Leopold Gratz sich treffen und angeblich geheime Dokumente austauschen. Am 15. Februar 1985 erlässt der Untersuchungsrichter dann nach 2 Jahren Ermittlung Haftbefehle gegen Udo Proksch und seinen Geschäftspartner Hans-Peter Daimler. Zwar sei man noch nicht anklagebereit, jedoch bestehe Flucht- und Verdunklungsgefahr. Laut dem Untersuchungsrichter gibt es nach wie vor keinen Beweis dafür, dass die Uranerzaufbereitungsanlage, die angeblich mit der Lukuna untergegangen ist, jemals existiert hat. Doch wie es der Zufall will, landet ausgerechnet in diesem Moment ein bestimmtes Schriftstück auf dem Schreibtisch des Richters. Ein Kaufvertrag, der belegt, dass Udo Proksch die Aufbereitungsanlage von einer rumänischen Handelsfirma erworben hat. Also genau das Dokument, nach dem seit 8 Jahren alle suchen und das belegt, dass es die Anlage wirklich gegeben hat. Noch interessanter ist aber, welchen Weg dieser Vertrag genommen hat. Das Dokument wird aus der österreichischen Botschaft in der rumänischen Hauptstadt Bukarest verschickt. Und du als Historiker weißt natürlich, welchem Ministerium die Botschaften unterstehen.
Tja, dem Außenministerium und damit dem Leopold Gratz.
Ja, es ist schon ein großer Zufall, dass das irgendwie über diesen Weg läuft. Und ganz schnell wird auch klar, dass an diesem Schriftstück irgendwas nicht stimmen kann. Die Unterschrift des Mannes, der die Anlage an Proksch verkauft haben will, sieht nämlich ganz anders aus als seine Unterschrift auf anderen Dokumenten. Also sie haben 8 Jahre Zeit gehabt dafür und dann machen sie es auch noch schlecht, muss man sagen. Der Kaufvertrag ist eine sehr plumpe Fälschung. Udo Proksch und sein Komplize Hans-Peter Daimler haben aber diese Verzögerung und diese Verwirrung genutzt und sind abgetaucht. Sowohl die österreichische Polizei als auch die internationale Polizeiorganisation Interpol suchen jahrelang nach den beiden, ohne Erfolg. In der Zwischenzeit machen die wildesten Gerüchte die Runde, auch befeuert von den Anwälten von Udo Proksch. So soll die Lukuna gar nicht gesunken sein, sondern unter anderem Namen und mit einem neuen Anstrich weiterhin die Weltmeere besiegeln. Andere wiederum halten es für plausibler, dass das Schiff von einem feindlichen Geheimdienst gekapert wurde, um sich die Uranerzanlage selbst unter den Nagel zu reißen. Also ich will mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie sich die Angehörigen der 6 verschollenen Crewmitglieder dabei fühlen. Man muss vielleicht auch sagen, dass es damals zwar viele Leute gibt, die glauben, dass Proksch die Versicherung betrügen wollte. Also soweit ist man damals dann schon in Österreich. Aber dass er und Daimler die Lukuna wirklich bewusst versenkt und damit den Tod von 12 Menschen in Kauf genommen und ja die Hälfte davon tatsächlich ermordet haben, das kann sich damals kaum jemand vorstellen. Also in dieser Härte und in dieser Deutlichkeit. Und dann erscheint 1987 das Buch Der Fall Lukona von dem Journalisten Hans-Peter Ebner, den wir gerade schon kurz erwähnt haben. Peter Ebner ist zu dem Zeitpunkt 43 Jahre alt, Journalist, Verleger und erklärter Gegner der SPÖ. Der Kampf gegen die Sozis war mein Lebenszweck, wird er später sagen. Wohl auch deshalb recherchiert er jahrelang zum Untergang der Lukona und deckt in seinem 672 Seiten Wälzer all die engen Verbindungen von Udo Proksch in die Politik auf. Außerdem beschuldigt der Journalist auch Mitglieder der amtierenden SPÖ-Regierung, Proksch aktiv bei seiner Tat geholfen und danach eine Aufklärung verhindert zu haben. Das Buch ist ein riesiger Erfolg, verkauft sich mehr als 380.000 Mal, was in so einem kleinen Land wie in Österreich eine absolute Sensation ist. Und so wächst der öffentliche Druck auf die Justiz, die zwischenzeitlich eingestellten Ermittlungen in der Lukona-Affäre wieder aufzunehmen. Doch das Problem ist, dass die einzigen beiden Menschen, die Antworten geben könnten, immer noch auf der Flucht sind. Zumindest bis zum 2. Oktober 1988. An diesem Sonntag landet ein Flugzeug aus London am Flughafen Wien-Schwechat. An Bord ein braungebrannter Mann Mitte 50, der die letzten Jahre auf den Philippinen verbracht hat. Der Mann sieht anders aus als damals, als er vor 3,5 Jahren seine österreichische Heimat verlassen hat. Seine Haare sind etwas lichter geworden, sein Bart dafür länger. Und auch seine Nase hat sich dank einer Schönheitsoperation auf den Philippinen verändert. Sicherheitshalber trägt er eine verspiegelte Pilotenbrille und hat sich sein Basecap tief ins Gesicht gezogen. Zusammen mit seinem gefälschten Reisepass sollte das reichen, um hier in Wien umzusteigen und nach Nürnberg weiterzufliegen. Außerdem bleibt er wirklich nur eine ganz kurze Zeit im Transitbereich. Doch der Mann hat Pech. Ein Grenzpolizist erkennt ihn wieder. Kurz darauf klicken die Handschellen und die Kameras der Journalisten. Nach fast 4 Jahren findet die Flucht von Udo Proksch ein jähes Ende. Der beste Freund der Wiener Elite landet in Untersuchungshaft.
Wieder so ein Filmmoment, ne? Also man fragt sich, wieso landet er ausgerechnet in Wien zwischen? Also hätte er einen anderen Ort gewählt zur Zwischenlandung, wäre er wahrscheinlich niemals gefasst worden.
Ich finde, das passt ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast. Es ist so eine Mischung aus Kaltblütigkeit und irgendwie auch Naivität, weil es gibt ja bestimmt eine andere Möglichkeit, von London aus nach Nürnberg zu fliegen, außer über Wien, wo er erwiesenermaßen gesucht wird. Das ist einfach dumm.
Genau.
Aber gut für die Ermittlungen. Anfang 1991 beginnt dann im Grauen Haus, wie das Wiener Landgericht im Volksmund genannt wird, der Prozess gegen Udo Proksch. Sein Komplize Hans-Peter Daimler steht nicht mit ihm vor Gericht. Daimler hat sich nach Deutschland abgesetzt und weil er Deutscher ist, liefert ihn die Bundesrepublik nicht nach Österreich aus. Das war mir tatsächlich auch neu. Ich dachte, dass Deutschland zumindest an die Partnerländer innerhalb der EU ausliefern würde.
Damals noch nicht EU. Stimmt. Österreich kommt erst 95 in die EU.
Ah, okay. Also jetzt würde das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Siehst du, gut, dass ich mir einen Historiker eingeladen habe, allein schon dafür. Ja, also er ist eigentlich sicher in Deutschland, weil er weiß, Deutschland, die Bundesrepublik wird ihn nicht ausliefern nach Österreich. Und so muss ich jetzt Proksch erstmal alleine verantworten. Mit 55 Zeugen und 57 Verhandlungstagen soll es einer der aufwendigsten Prozesse der österreichischen Geschichte werden. Zu Prozessbeginn bleibt Udo Proksch seiner Rolle als großer Zampano treu. Lächelnd tritt er vor die Kameras und hebt seine in Handschellen gefesselten Hände zur Begrüßung. Der Bart auf seinem Doppelkinn ist noch länger geworden. Auf seiner Nase sitzt eine Brille mit Kunststoffgestell. Und an sich hat Proksch auch Grund, optimistisch zu sein. Wie soll ihm das Gericht die Sprengung der Lukona nachweisen, wenn es dafür keine Zeugen gibt und vor allem das Wrack der Lukona nach wie vor verschollen ist? Also es gibt Zeugen, aber Zeugen, die sich eben nicht an eine Explosion erinnern können. Und so bleiben seine Verteidiger bei ihrer Taktik zu behaupten, das Schiff sei gar nicht gesunken und wäre unter einem neuen Namen immer noch auf den Weltmeeren unterwegs. Um das Gegenteil zu beweisen, fasst der Vorsitzende Richter einen Plan. Schon kurz nach Prozessbeginn fliegt er persönlich auf die Malediven, in deren Nähe die Lukona untergegangen ist, mit an Bord ein Tauchroboter eines auf Bergungen spezialisierten US-Unternehmens, der nach dem Schiffswrack suchen soll. Von einem Spezialschiff aus beobachtet der Richter nun die Fortschritte bei der Suche.
Tag um Tag vergeht ohne eine Spur der seit 14 Jahren verschollenen Lucona. Doch dann entdeckt der Tauchroboter doch ein Wrack auf dem Meeresgrund in 4.193 Metern Tiefe. Immer wieder umkreist der Roboter das versunkene Schiff und erstellt dabei 15 Stunden Videomaterial und etwa 100 Standbilder. Es ist die Lucona. Und damit klärt sich jetzt auch endlich, was mit dem Schiff wirklich passiert ist. Zurück in Wien präsentiert der Vorsitzende den Anwesenden im Gerichtssaal die Ergebnisse seiner Dienstreise. Auf den Bildern und Videos ist deutlich zu sehen, dass die Lucona in zwei Teile zerbrochen ist. Der vordere Laderaum scheint wie glatt abgetrennt. Ein Gutachter erklärt vor Gericht, dass es dafür nur eine mögliche Erklärung gibt. Die Lucona wurde durch eine Explosion versenkt. Dafür spricht auch ein weiteres Beweisfoto des Tauchroboters, eine 200 Kilo Sprengladung, wie sie auch vom österreichischen Bundesheer verwendet wird, die offenbar nicht richtig gezündet hat. Die Reaktion des Angeklagten Udo Proksch, er bezweifelt, ob auf den Bildern wirklich die Lucona zu sehen ist. Da wird der Richter sauer. Herr Proksch, was glauben Sie denn, was das für ein Schiff ist, fragt er ihn. Proksch antwortet gelassen, das Schiff könnte es sein, ich kann es nicht erkennen, es könnte sein. Doch es gibt keinen Zweifel, dass es sich bei dem Wrack um die Lucona handelt. Auf einigen der am Meeresgrund verstreuten Maschinenteilen kann man immer noch den Schriftzug Zapata lesen, also die Firma von Proksch, die das Schiff gechartert hatte. Und über eine weitere Sache sind sich die Experten, die die Aufnahmen begutachten, ebenfalls einig. Die Teile, die sich an Bord befunden haben, gehören nicht zu einer Uranerzaufbereitungsanlage. Sie sind Schrott. Am 11. März 1992 soll dann das Urteil verkündet werden. Der Angeklagte Udo Proksch betritt gut gelaunt den Gerichtssaal. Hallo Gfraster, ruft er beim Eintreten laut in die Runde, also grob übersetzt, hallo ihr Nichtsnutze. Sollte man vielleicht nicht machen, wenn man vor Gericht steht, so, oder? Ja,
ein bisschen bescheidener auftreten, aber das war auch nicht der Weg von Proksch.
Nee, das stimmt. Bescheidenheit ist jetzt nicht unbedingt eine Eigenschaft, die ihn auszeichnet. Doch schon bald vergeht Proksch das Lächeln. Das Gericht, erklärt der Vorsitzende, sieht es als erwiesen an, dass er gemeinsam mit Hans-Peter Daimler den Sprengstoff im Schiff angebracht hat, um die Lucona zu versenken und die Versicherungssumme zu kassieren. Dabei seien den beiden die 12 Leben der Crew des Schiffs völlig egal gewesen. Und so wird der Schweinehirte, Waffennarr, Kaffeebesitzer, Plastikexperte und Gastgeber der Wiener Elite wegen sechsfachen Mordes, sechsfachen Mordversuchs, vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel und versuchtem schweren Betrug zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Vom obersten Gerichtshof wird die Strafe im Nachhinein dann nochmal auf lebenslang verlängert. Die Reaktion von Udo Proksch auf das Urteil ist sympathisch wie immer. Da kann ich nur Heil Hitler sagen, sagt er im Gericht.
Ja gut, er war ja auch auf einer Napola, oder?
Meinst du, da sind auch so Erinnerungen an die Jugend hochgekommen?
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, in dem Fall wollte er wahrscheinlich nur provozieren, ja. Aber es ist, es passt einfach zu ihm.
Ja, leise kann er nicht.
Genau. Und wird denn auch der Daimler verurteilt?
Ja, Hans-Peter Daimler wird von dem Wiener Gericht ebenfalls zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, allerdings in Abwesenheit, denn er ist ja nach wie vor in Deutschland untergetaucht und denkt gar nicht daran, sich der österreichischen Justiz auszuliefern. Doch da hat er die Rechnung ohne den Kapitän der Lucona, Jakob Pulster, gemacht. Der zeigt Daimler nämlich in Deutschland an, so dass die deutsche Justiz ermitteln muss. Weil bei einer Anzeige, gerade bei so schwerwiegenden Vorwürfen, kann die Justiz nicht sagen, nee, wollen wir nicht, sehen wir nicht ein. Da müssen die was machen. Und so gibt es dann auch ein Verfahren gegen ihn vor dem Kieler Landgericht. Und das wird sogar noch umfangreicher als das gegen seinen bereits verurteilten Komplizen Udo Proksch. Ganze 5 Jahre, 310 Verhandlungstage, 120 vernommene Zeugen aus 8 Ländern, 18 Sachverständige und 15.000 Dokumente umfasst der Prozess. Es ist das längste Verfahren gegen einen einzelnen Angeklagten, das es in Deutschland zu diesem Zeitpunkt jemals gegeben hat. Auch Daimler selbst fallen während des Verfahrens immer wieder die Augen zu. Die Urhaft hat tiefe Falten in sein Gesicht gegraben, sein Haar ist dünner geworden. Vor Gericht bezeichnet Hans-Peter Daimler den in Österreich verurteilten Udo Proksch als Freund und sagt dann, nach dem Verlust der Lucona war ich sehr bestürzt. Kann man jetzt glauben oder nicht, weil Ich denke mal, es kam nicht ganz überraschend für ihn, dass die Locona untergegangen ist. Daimler aber will mit dem Untergang nichts zu tun haben. Das sieht die verbliebene Besatzung des Schiffes aber ganz anders. Kapitän Jakob Puister und Steuermann Jakobus von Beckum sagen vor Gericht aus, Daimler sei beim Beladen der Fracht dabei gewesen und als eine Art siamesischer Zwilling von Proksch aufgetreten. Daran, dass er zentral in den Plan involviert war, haben sie keinen Zweifel. Ähnlich wie die Staatsanwaltschaft, die für Daimler lebenslange Haft fordert. 1997, also 20 Jahre nach dem Untergang der Locona, wird in Kiel dann das Urteil gesprochen. Laut Gericht haben Proksch und Daimler den Versicherungsbetrug bereits Anfang der 70er Jahre geplant und von langer Hand vorbereitet. Dabei steht laut den Richtern aber außer Zweifel, dass Udo Proksch die treibende Kraft hinter dem Plan war. Daimler habe ihm geholfen, da er ihm einen Anteil aus dem Gewinn versprochen habe. Nachgewiesen werden können ihm gefälschte Frachtpapiere, fingierte Rechnungen, erfundene Aktenvermerke, Scheinkorrespondenz und Verträge mit Strohmännern. Schlussendlich wird Hans-Peter Daimler wegen Beihilfe zum sechsfachen Mord und versuchten Versicherungsbetrug zu 14 Jahren Haft verurteilt.
Aber weder bei Daimler als auch bei Proksch gibt es jemals einen Moment der Reue, oder?
Nö. Also der Daimler behauptet ja bis zum Ende, das wollte ich alles nicht, da war ich nicht dabei. Das war, wenn überhaupt was passiert ist, dann war es der Proksch. Und der Proksch, der poltert rum und behauptet, er ist unschuldig. Also nee, Reue oder auch irgendwie um Entschuldigung bitten, ist bei den beiden nicht vorgesehen.
Zumindest hat die Sache jetzt für die beiden Konsequenzen und die landen im Gefängnis. Ja. Und politisch hat diese Locona-Affäre jetzt auch Konsequenzen.
Ja, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Du bist ja schließlich der Historiker von uns beiden. Aber es gab wohl in der Geschichte Österreichs wenig Skandale, bis vielleicht keinen Skandal, in den so viele führende Regierungsmitglieder und Spitzenpolitiker verwickelt waren. Gefühlt hat ja die halbe Regierung Udo Proksch gedeckt. Nach langem Hin und Her beginnt am 11. November 1988 in Wien der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der die Beteiligung von SPÖ-Politikern an der Affäre untersuchen soll. Es ist der sogenannte Locona-Ausschuss. Insbesondere im Fokus Ex-Außenminister Leopold Gratz, der mittlerweile Nationalratspräsident ist. Das ist, glaube ich, sowas wie Bundestagspräsident in Deutschland ungefähr, ne?
Genau, ja.
Also schon jemand, der im Staat irgendwie an dritter oder vierter Stelle kommt. Und auch Innenminister Karl Blecher muss um seine politische Karriere fürchten. Nach und nach legt der Ausschuss offen, wie Gratz, Blecher und andere politische Funktionäre ihre Macht genutzt haben, um ihren Freund Proksch zu decken. In dem Ausschuss tritt auch der Journalist und SPÖ-Endgegner Hans-Peter Ebner als Zeuge auf, der mit seinem Buch die Aufklärung des Falles überhaupt erst so richtig ins Rollen gebracht hat. Im Abschlussbericht des Ausschusses ist von einem Sumpf die Rede. Es heißt, jeder war von jedem abhängig. Der Oberstaatsanwalt dem Minister, der Minister dem Staatspolizisten, der Staatspolizist dem Versicherungsbetrüger. Innenminister Blecher und Nationalratspräsident Gratz müssen beide zurücktreten, genau wie ein Gerichtspräsident und ein Polizeidirektor. Insgesamt müssen 16 Politiker, Juristen und Spitzenbeamte ihre Posten räumen. Dass es nicht noch mehr werden, hat auch damit zu tun, dass die ÖVP, also die größte politische Konkurrenz der SPÖ, auch selbst kein so ganz großes Interesse an einer lückenlosen Aufklärung hat, weil die konservative Partei ja selbst gerade in einen weiteren Skandal um die Bundesländerversicherung verstrickt ist. Also die haben eigene Probleme und denken dann so, na, wir wollen das jetzt nicht noch größer machen. Also setzt die ÖVP tatsächlich durch, dass der Untersuchungsausschuss sich nicht mit der Bundesländerversicherung befassen darf, also noch tiefer in das Thema einsteigen darf. Das ist jetzt schon sehr, ich möchte mal sagen, österreichisch, oder?
Es gibt ja das geflügelte Wort von der österreichischen Lösung. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Die österreichische Lösung ist ein Kompromiss, der eine vermeintliche Lösung ist, der aber letztlich alle unzufrieden zurücklässt.
Ah, das trifft da gut zu.
Genau. Und was mir da auch noch einfällt, weil du jetzt auch beschrieben hast, dass die ÖVP selber auch kein Interesse hat an der Aufklärung. Eigentlich würde man ja vermuten, okay, es ist ein Skandal der SPÖ. Da könnte die ÖVP jetzt sich draufsetzen.
Ja.
Aber es gibt in Österreich, und das habe ich dort mehr kennengelernt als in Deutschland, was da zum Tragen kommt, ist der sogenannte Proporz.
Ah.
In Österreich ist immer die Idee, dass du alle Ämter und alles, was öffentlich ist, immer ausgeglichen besetzt. Und dieser Ausgleich, der zieht sich wirklich durch Politik und Gesellschaft. Also hast in Österreich auch zum Beispiel eine viel größere Sozialpartnerschaft als in Deutschland, weil du einfach diesen Proporz hast.
Also Proporz, vielleicht um das kurz zu erklären, das bedeutet, sie müssen irgendeine Stelle besetzen, was weiß ich, Richter oder sowas. Und dann wird gesagt, okay, wir haben jetzt einen SPÖ-nahen Kandidaten, dann muss es jetzt aber auch einen ÖVP-nahen Kandidaten haben, damit es gerecht zugeht sozusagen. Genau. Ja, das ist ein System aus Abhängigkeiten eigentlich, ne, was sich da so durchzieht. 1993 müssen sich Leopold Gratz und Karl Blecher dann auch juristisch für den Fall Lukona verantworten. Blecher wird wegen Beweismittelunterdrückung und Urkundenfälschung zu 9 Monaten Gefängnis und Gratz wegen falscher Zeugenaussage zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch das, Politiker, die zu Gefängnisstrafen verurteilt werden, ist etwas, was nicht so häufig passiert. Einer, der sich nicht mehr verantworten muss, ist Karl Lütgendorf. Wir erinnern uns, das ist der ehemalige österreichische Verteidigungsminister, der Udo Proksch wahrscheinlich dabei geholfen hat, den Sprengstoff und die Zeitzünder für die Sprengung der Lukona zu besorgen. Lütgendorf wird am 9. Oktober 1981 mit einem Kopfschuss in seinem Jagdhaus gefunden. Ziemlich schnell legt sich der herbeigerufene Arzt auf Selbstmord fest, obwohl der Ex-Minister erwiesenermaßen Rechtshänder war und die Tatwaffe in seiner linken Hand gefunden wurde. Auch sein Sohn glaubt bis heute nicht an die Selbstmordtheorie. Es ist völlig unvorstellbar, dass der Vater keinen Abschiedsbrief hinterließ, sagt er in einem Interview. Und Karl Lütgendorf bleibt nicht der einzige mysteriöse Todesfall aus dem Umfeld von Udo Proksch und der Lukona. 7 Jahre nach Lütgendorfs Tod wird der Schiffskonstrukteur der Lukona auf einem Schweizer Feldweg tot aufgefunden, 25 Kilometer von seinem geöffneten Auto entfernt. Ob die beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Untergang der Lukona stehen, wird wohl nie vollständig aufgeklärt werden. Diejenigen, die vielleicht noch etwas aufklären könnten, die sagen nichts oder können nichts mehr sagen. Hans-Peter Daimler hat seine Haftstrafe verbüßt und ist danach wieder zurück nach Wien gezogen. Wenn er noch lebt, wäre er heute an die 90. Privatdetektiv Dirty Dietmar alias Dietmar Karl Guggenbichler stirbt im Januar 2016, wie es auf der Homepage seiner Detektei heißt, plötzlich und unerwartet. Seine Firma wurde von einem Geschäftspartner übernommen und bietet immer noch ihre Dienste an. Und das kann ich dir empfehlen, Daniel, ich schicke dir gleich mal den Link von dieser Detektei. Also so eine Seite habe ich schon lange nicht mehr gesehen, möchte ich an der Stelle mal bemerken. Journalist Hans-Peter Ebner, der mit seinem Buch geholfen hat, den Untergang der Lukona aufzuklären, hat sich offenbar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In einem seiner letzten Interviews vor 10 Jahren erklärt er, die Millionen, die er mit seinem Lukona-Bestseller verdient hat, habe er für den Kauf und den Erhalt eines Schlosses in Niederösterreich ausgegeben und komme nun nur noch knapp über die Runden. Udo Proksch, der Mann, der ein ganzes Schiff gesprengt und damit 6 Menschen in den Tod gerissen hat, um seine Versicherung zu betrügen, ist nie wieder in Freiheit gekommen. Auch im Gefängnis schafft es Proksch, Leute hinter sich zu versammeln. Von seinen Mitinsassen wird er General genannt und gilt als Musterhäftling. Einige seiner Promi-Freunde, wie beispielsweise Niki Lauda, halten immer noch zu ihm und besuchen ihn regelmäßig in Haft. Proksch stirbt am 27. Juni 2001 in der Strafanstalt Graz-Karlau mit 67 Jahren an den Komplikationen einer Herztransplantation. Zu seiner Beerdigung auf dem Heiligenstädter Friedhof in Wien kommen mehr als 300 Menschen. Also selbst als verurteilter Verbrecher hat er immer noch Leute, die zu ihm halten. Seinen berüchtigten Club 45 gibt es zu diesem Zeitpunkt schon seit fast 20 Jahren nicht mehr. Er wurde bereits 1992 aufgelöst. Zuletzt wollte kaum noch jemand zu dem Treffen kommen. Dass der Wiener Politikbetrieb auch mehr als 40 Jahre nach dem Untergang der Lukona immer noch für einen Skandal gut ist, hat sich ja zuletzt erst bei der Ibiza-Affäre gezeigt. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere True-Crime-Story.
Und sag Bescheid, wenn du den Fall machst, weil dann schicke ich dir den Richard vorbei, der das hautnah miterlebt hat, also zumindest vor Ort.
War der in Ibiza, gerade in dieser Finca?
In Österreich, als die Regierung gestürzt wurde.
Das ist wirklich spannend. Ich habe schon überlegt, also den Fall möchte ich wirklich gerne mal machen, aber das wird, glaube ich, dann auch eine sehr, sehr lange Folge. Aber ich bin ja jetzt schon mal so ein bisschen vorbereitet und eingestellt auf den österreichischen Politikbetrieb.
Und du hast auch wieder einen Privatdetektiven, der eine interessante Rolle spielt in dem Ganzen, der dann auch ja eine Zeit in Haft verbringt, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber wieder eine sehr wilde Geschichte.
Das führt einen eigentlich jetzt relativ schnell zu der Frage, was glaubst du, warum gerade in Österreich immer wieder solche Affären und Skandale passieren? Das ist ja schon interessant.
Also ich bin mir nicht sicher, ob es in Österreich mehr Affären gibt als anderswo, aber begünstigt, würde ich sagen, werden solche Klüngeleien sicher dadurch, dass sich halt vieles auf Wien konzentriert. Also du hast Politik, die Medien, das findet alles an einem Ort statt. Und in Deutschland gibt es einfach aufgrund der Größe mehrere solcher Zentren.
Stimmt.
Und wenn du in Österreich dort Einfluss gewinnen willst, dann gehst du nach Wien und dort lernst du nur noch alle Leute kennen. Und in Deutschland musst du dir mehrere Netzwerke aufbauen, um diese Macht zu bekommen, die du in Wien dir aufbauen kannst.
Ja, das ist also generell, würdest du sagen, dass das Problem eines eher zentralistisch ausgerichteten Staates, ne?
Und kleiner natürlich.
Ja, das stimmt. Die Größe spielt eine große Rolle, denke ich mal, weil einfach, weil es weniger Menschen gibt, ist die Chance, dass man sich kennt, größer.
Genau, ja.
Und was du auch gerade schon angesprochen hast, ist ja auch so ein bisschen das Parteiensystem in Österreich, begünstigt das auch natürlich, ne?
Genau, absolut. Das bricht jetzt natürlich auf in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo die FPÖ stärker wird, wo es die Grünen noch gibt. Aber so in dieser Zeit, im Grunde genommen, ist es mehr oder weniger ein Zwei-Parteien-System, an dem halt die FPÖ manchmal so dranhängt. Aber zu der Zeit ist es einfach sehr, sehr stark dominiert von ÖVP und der SPÖ. Und wir hatten ja die Zeit, über die wir jetzt geredet haben, die 70er Jahre, waren ja einfach ein Jahrzehnt, wo die SPÖ einfach massiv dominiert hat.
Und eben das führt auch dazu, dass man diese Machtfülle irgendwann ausnutzt, weil es ja niemanden gibt, der einem wirklich auf die Finger schaut, ne?
Ich würde auch so, Checks and Balances ist einfach, glaube ich, da ist einfach hin und wieder ein Machtwechsel nicht allzu schlecht.
Also ich sitze
in Bayern, ich will jetzt auch niemandem was unterstellen, aber ich glaube einfach schon, dass es allein von der Macht einer Partei nicht schlecht ist, wenn es einfach ab und zu mal einen Wechsel gibt.
Ja, und vor allem, wenn Parteien sich eben dem stellen müssen und Angst haben müssen, bei bestimmten Sachen bei der nächsten Wahl abgewählt zu werden, ne?
Genau,
ja. Spannend. Du hattest doch noch irgendwas mitgebracht, wo du meintest, das willst du am Ende einbringen. War das? Nicht, dass du es jetzt vergisst.
Das war genau das, ja.
Ah, okay.
Was ich mich noch frage bei dieser Geschichte ist, warum eigentlich? Also warum wird jemand wie Proksch derart geschützt? Also diese Politiker, die das machen wie der Blecher, die können ja in dem Moment, wo sie ihn schützen, ja nur verlieren. Also weil wenn er der Täter ist, dann haben sie verloren, wie jetzt in dem Fall werden sie verurteilt. Und wenn er nicht der Täter ist, dann passiert ihnen nichts. Also im Grunde genommen, sie können nur dann verlieren, wenn sie ihn wirklich schützen.
Das stimmt, und da ist ja eben die Frage, ob er wirklich was gegen die in der Hand gehabt hat, ne?
Ja.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, durch diese Situation und diese gefühlte Unangreifbarkeit, durch diese Machtfülle, die die haben in dem Moment, weil es keine wirkliche Opposition gibt und man mit absoluter Mehrheit regiert und man sich schon seit Jahren da so durchwurschtelt, nenne ich das jetzt mal, dass man sich in dem Moment auch gar nicht bewusst ist, dass das was sehr Falsches ist, was man da gerade macht.
Aber meinst du nicht, dass man auch im Hinterkopf hat, für wen man das macht? Dann hat man diese Figur Proksch und ich weiß nicht, wir haben jetzt auch vorhin besprochen, was er alles gemacht hat und was er auch für ein Typ war. Aber eventuell hat er so eine Ausstrahlung gehabt, dass sich ja jemand wie der Blecher einfach so gern mit ihm umgeben hat, dass sie das in Kauf genommen haben.
Das wäre jetzt die optimistische Einschätzung, dass er das einfach aus Nettigkeit gemacht hat. Oder aber ist es so, dass der irgendwas gegen ihn in der Hand hatte oder gegen einen Kumpel oder wie auch immer. Und klar, der hat solche Verbindungen, die haben sich da jahrelang bei ihm in seinem Café Demel da getroffen. Der wird ja Sachen in der Hand gehabt haben, allein schon durch die Anwesenheit. Selbst wenn es da keine Sexpartys und Drogenpartys gab, je länger man mit Leuten zu tun hat, desto mehr weiß man ja auch über den anderen. Und das ist ja schon die Gefahr, dass der alle mit in den Abgrund zieht, sollte der verurteilt werden.
Ja, aber da würde ich mich wundern, warum nie irgendwann was rausgekommen ist.
Stimmt.
Also spätestens in dem Moment, wo da mal jemand aus dieser Szene stirbt, würde vielleicht mal jemand nochmal ein letztes Buch schreiben oder irgendwie sowas. Aber sowas ist ja offenbar nicht passiert.
Vielleicht gab es diese Geheimnisse, von denen man gemunkelt hat, auch gar nie. Und das war einfach nur so eine Art Lebensversicherung, dass man gesagt hat, ich weiß Sachen und wenn mir was passiert, dann kommt es alles raus. Aber es gab gar nichts zu erzählen.
Das kann gut sein, ja.
Ja, aber du hast recht, es hat so was sehr Filmisches mit diesen ganzen Wendungen und mit diesen halbseidenen Leuten, mit Privatdetektiven und so. Es ist, ja, würde einem keiner glauben, wenn man das irgendwo vorstellen würde.
Also dieser Film und dieses Drehbuch schreibt sich von alleine.
Das stimmt.
Also die Wendungen muss man sich nicht ausdenken, die hat man schon da und die Charaktere sind ja auch sehr stark.
Es gab tatsächlich eine Kinoverfilmung von der Locona-Affäre, auch noch zu Lebzeiten von Udo Proksch, der damals schon im Gefängnis saß und ich kann mich daran erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass er sehr, sehr traurig war, dass er nicht bei der Premiere auflaufen durfte. Das hat er gar nicht verstanden, warum er nicht bei der Premiere eingeladen war und dafür keinen Freigang von der Haft bekommen hat. Also so viel zum Unrechtsbewusstsein.
Naja.
Ich habe zum Schluss eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Ihr behandelt ja bei Geschichten aus der Geschichte auch immer wieder historische Kriminalfälle. Was glaubst du, warum sind die Menschen so von Verbrechen fasziniert? Und war das immer schon so, weil du bist ja der Historiker?
Also ich würde sagen, was sich schon durchzieht durch die Geschichte, ist so eine Sensations- und eine Schaulust. Also sowas, auch was Gewalt und was Verbrechen angeht. Also nicht nur Verbrechen, sondern überhaupt auch so Gewaltszenen. Also da zählt ja auch sowas rein wie Gladiatorenkämpfe oder öffentliche Hinrichtungen,
ja,
die ja auch sehr öffentlich zelebriert wurden. Und heute würde ich sagen, kanalisiert sich das einfach so in diesem Kriminalgenre, das aber ja auch erst so seit Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, mit diesen Geschichten von Edgar Allan Poe zum Beispiel. Und was ich bei denen aber so interessant finde, ist, dass sie einerseits so ein Bedürfnis nach Unterhaltung und einer Sensationslust bedienen und andererseits aber auch so eine beruhigende Wirkung haben.
Ja.
Weil in den allermeisten Fällen lernen wir sonntags beim Tatort, dass sich Verbrechen nicht lohnt.
Stimmt.
Und wir lagern diese Sorge aus, die wir alle haben. Nämlich, dass uns was Schlimmes, Gewaltvolles oder eben was Tödliches passieren könnte. Und diese Angst lagern wir sozusagen in diese Filme oder in diese Gewaltszenen aus, die wir uns anschauen.
Und am Ende wird der Verbrecher überführt und bekommt eine Haftstrafe und das hilft mir dann mit meiner unterbewussten Angst umzugehen, sozusagen.
Das wäre so, weiß nicht, ob das noch küchenpsychologisch ist, aber ich glaube schon, dass wir damit irgendwas in uns kompensieren oder dass wir damit ein Stück weit mit unseren Ängsten und Sorgen umgehen.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich würde sagen, dass dieser Boom von True Crime oder auch generell von Crime-Formaten auch was damit zu tun hat, dass wir in einer relativ sicheren Welt leben. Also ja, das würde man ja nicht glauben, wenn man Social Media glaubt, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, die Kriminalitätsstatistik, ist es ja so. Also sehr, sehr sicheres Land, in dem wir leben, egal ob es jetzt Deutschland oder Österreich ist. Und wenn du dir Länder anschaust, zum Beispiel in Südamerika, wo die wirklich Gewalt, oder Mittelamerika, wo die Gewalt jeden Tag erleben vor der Tür, wo Menschen erschossen werden wegen ein paar Dollar, da ist True Crime nicht so angesagt. Da gucken die lieber Telenovelas mit Liebe und allem drum und dran. Und wir, die in einem sicheren Land wohnen, wir verkrümeln uns abends aufs Sofa und hören True Crime Podcasts oder gucken gruselige Filme, weil das eben nicht so viel mit unserer Realität zu tun hat, glücklicherweise.
Naja, das ist ein guter Punkt. Es gibt ja auch diese Idee von einem Medienwissenschaftler, ich glaube Knut Hicket hier ist es, der sagt, dass sowas wie Krimis auch so ein bisschen unsere Gesellschaft stabilisieren, weil wir eben lernen, also wir haben einerseits Angst davor, vor der Kriminalität, aber gleichzeitig sozusagen stabilisieren wir die Gesellschaft, weil wir wissen, okay, wir können uns auf unser System verlassen. Wir sehen in diesen Kriminalgeschichten immer, dass der Mörder beführt wird und dass es uns eigentlich ganz gut geht.
Das ist doch ein schöner Gedanke zum Schluss dieser Folge. Eigentlich geht's uns doch ganz gut, auch wenn wir jetzt nicht im Club 45 sitzen, sondern zu Hause und diesen Podcast hören. Daniel, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, das war eine etwas andere Podcast-Folge, aber ich wollte diesen Fall unbedingt machen, weil er so wild ist und ich fand's ganz spannend, mich mit dir zu unterhalten. Falls ihr Geschichten aus der Geschichte noch nicht kennt, unbedingt hören. Kauft euch das Buch und ja, danke für deine Zeit, Daniel, die du genommen hast und ich hoffe auf ganz bald. Ich habe ja jetzt schon eine Inspiration, Ibiza-Affäre, dann mit deinem Kollegen Richard. Es ist eine sehr gute Idee, aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause vom österreichischen Politikbetrieb.
Das glaube ich dir. Ich danke dir sehr für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Bis dahin. Danke.
Ciao.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.